Ist Piccomü eigentlich deine Identifikationsfigur?
Ja, und nochmal ja, dreimal großes Ja. Ja, definitiv. Von den Moomins bin ich auf jeden Fall Piccomü. Ich liebe sie. Die ist so, die hat eine sehr starke Persönlichkeit, finde ich. Ist aber auch so ein bisschen edgy, frech, kann provozieren, aber sie ist trotzdem gutherzig und hat ein großes Herz und meint es mit allen eigentlich gut. Aber sie hat schon so ihren eigenen Kopf. Also ich mag sie. So ein bisschen rebellisch.
Ja.
Ja, wie ist es bei dir? Wer bist du von den Moomins?
Gar nicht so leicht. Also ich muss ja jetzt zugeben, dass ich gar nicht mit den Mumins aufgewachsen bin. Ich habe höchstens mal so Ausschnitte aus der Fernsehserie gesehen, aber auch nicht so, dass ich mich besonders daran erinnern würde. Das Bewusstsein für die Mumins kam dann irgendwie erst später, so durch meine finnische Gastschwester. Und ich mag einerseits zum Beispiel das kindlich Fantasievolle von Mumintrollen, aber auch so diesen freiheitsliebenden Freund, Snösmumriken, diesen Grünen mit dem Hut.
Also, die schwedischen Namen, sorry, ich kann mich damit nicht anfreunden. Die heißen Mumibäcker und Nuus
Okay, von mir aus. Also, ich habe das erste Mumin-Buch halt auf Schwedisch gelesen, ist ja auch die Originalsprache. Und ich finde, wir sollten schon mal darüber sprechen, wieso die Mumins in Finnland so ein Riesending sind, obwohl sie auf Schwedisch geschrieben wurden.
Ja, da müssen wir aber zuerst über die Autorin Tove Jansson sprechen. Die war nämlich Finnlandschwedin. Sie wurde 1914 als älteste Tochter einer Künstlerfamilie in Helsinki geboren und wuchs in einem hauptsächlich schwedischsprachigen Umfeld auf. Ihr Vater war Bildhauer, ihre Mutter Grafikerin, und von ihr hat Tove auch schon früh das Zeichnen gelernt. In der Schule kam sie hingegen nicht so gut zurecht. Sie fand das System sehr einengend und autoritär, sogar den Kunstunterricht hätte ich sein können.
Würde ich auch sagen. Also ich kann das gut nachvollziehen. Das ging mir auch echt oft so.
Ja.
So auf Kommando malen oder das malen, was die Lehrer dann irgendwie sehen wollen, war auch nicht so meins.
Genau, dass einem so alles vorgeschrieben wurde. Ja, nee,
Ja.
war auch nicht meins.
Ja, aber ich finde auch aus ihrem Hintergrund lässt sich das ganz gut verstehen. Ihre Eltern waren ja auch sehr freiheitsliebend, wenn ich das richtig gelesen habe. So mit Hang zur Bohème. Und wenn da ein Lehrer kommt und sagt, jetzt zeichne mal so oder so, kann ich schon verstehen, dass das Widerstand ausgelöst hat bei ihr.
Total. Sie war dann auch konsequent und hat mit 16 die Schule abgebrochen und ist zu ihrem Onkel nach Stockholm gezogen. Und dort hat sie dann an der gleichen Hochschule wie ihre Mutter Illustration und Werbezeichnung studiert und sich später aber dann der Malerei gewidmet. Und 2 Jahre später ist sie dann zurück nach Helsinki gezogen und hat dort weiter Malerei studiert. Aber auch hier hat sie zwischenzeitlich aus Protest das Studium einfach abgebrochen, also ausgesetzt.
Ja, ganz schön rebellisch, ne? Aber gut,
Ja.
wer, wenn nicht die Künstler, sollte rebellieren? Ich finde, man sieht in Tove Janssons Geschichte ganz gut, wie unterschiedlich Kulturen sein können. Also auch wenn die Länder benachbart sind. Schweden hatte damals eine viel internationalere Ausrichtung oder zumindest sehr europäische Ausrichtung. Tove Jansson bekam da in ihrem Studium also viel künstlerische Eindrücke aus Frankreich und auch Deutschland mit, wohin sie dann auch viel verreist ist. Und Finnland war damals irgendwie noch nicht so weit. Das hat sie dann vermutlich schon ordentlich genervt, als sie dann aus Stockholm zurück nach Helsinki kam.
Ja, scheint so. Aber andererseits kam sie auch immer wieder zurück. Und ich glaube, es ist genau die Kombination aus nordischen Werten wie Liebe zur Natur und Einsamkeit und den Eindrücken, die sie auf ihren Reisen gesammelt hat, die ihre Geschichten ausmachen. Ihr Besuch in Italien und die Reise zum Vesuv hat sie schließlich auch zu einer der ersten Mumiengeschichten inspiriert.
Ja, das stimmt. Aber bevor wir zu den Mumins kommen, wollte ich noch einen anderen Aspekt aus Tove Janssons Karriere erwähnen, den man wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm hat. Klar, die Mumins haben ihren internationalen Durchbruch bedeutet, aber schon in den 1930er Jahren konnte Tove Jansson ihren Lebensunterhalt als Zeichnerin und Malerin bestreiten. War ja auch nicht so ganz gewöhnlich, glaube ich.
Ja.
Sie hat damals Postkarten und Buchumschläge illustriert, aber auch politische Karikaturen gegen Nationalsozialismus und Stalinismus gezeichnet. Aber auch damals hatte sie den Mumintroll schon als Markenzeichen. Also wenn ihr euch mal Cover der Satirezeitschrift GARM anschaut, wir verlinken euch das auch in den Shownotes, dann könnt ihr da auf jeden Fall hin und wieder den Mumintroll auch entdecken.
Ja, und ich habe mir die Cover auch mal angeschaut und die sind teilweise schon sehr provokativ. Und ja, ich glaube, Ihre Meinung zu Hitler und Nazi-Deutschland wird da auch sehr deutlich.
Ja, oder auch zu anderen politischen Geschichten, aber das ist schon krass. Also, wie gesagt, wir
Ja.
schicken euch mal eins in die Shownotes. Da ist zum Beispiel ein Cover dabei, wo Hitler als Kleinkind dargestellt wird und drumherum sind alle möglichen Personen, die ihm Kuchen geben und der Kuchen ist beschriftet oder die Kuchenstücke sind beschriftet mit Namen wie Rumänien oder Belgien oder Schweiz oder Sönderjylland, also alles so Gebiete, die er schon annektiert hat oder auf die er ein Auge geworfen hat und trotzdem sitzt Hitler heulend da mit Lolli in der Hand und ruft nach mehr Kuchen. Also das ist schon sehr, sehr böse, aber eben auch irgendwie sehr treffend.
Auf jeden Fall. Aber kommen wir jetzt mal zu den Mumins. Das erste Mumin-Buch hat sie während des Winterkrieges zu schreiben begonnen und dann auf Anraten ihres damaligen Partners Athos Vitanen 1945 veröffentlicht. Auf Deutsch heißt es Mumins lange Reise, erschien aber erst auf Deutsch 1992. Der Originaltitel lautet Småtrollen och den stora Überschwemmningen, also der kleine Troll und die große Überschwemmung. Besonders erfolgreich war das Buch damals aber nicht.
Nee, der Durchbruch kam dann erst mit dem dritten Mumin-Buch, Trollkarlens Hatt, also der Hut des Zauberers. Auf Deutsch heißt das Buch Die Mumins, eine drollige Gesellschaft.
Also auf jeder anderen Sprache, also Finnisch, klingt das in meinen Ohren immer ganz komisch. Aber wie ist man auf diesen Titel gekommen?
Frag mich nicht. Also er passt zwar irgendwie, um die Mumins zu beschreiben, aber ich finde, er verheimlicht auch sehr viel. Also wenn wir jetzt auf die Mumin-Bücher allgemein schauen, denn die Mumins sind zwar einerseits total niedlich, ne, so diese Nilpferd-Figuren, sag ich mal. Der Vater ist abenteuerlustig, die Mutter, die kümmert sich liebevoll um alle und nicht nur um den Mumintroll, sondern auch um alle Freunde, die der so anschleppt. Sie sind neugierig und leben in ihrem gemütlichen Haus im friedlichen Mumintal, aber es ist eben nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen.
Nee, absolut nicht. Also schon im ersten Buch greift Tove Jansson Themen wie Flucht und getrennte Familien auf. Im zweiten Buch wird das Leben von einem Kometen und Naturkatastrophen bedroht. Und da merkt man schon, unter welchen Verhältnissen die Geschichten entstanden sind. Trotzdem sind die ersten 5 Mumin-Bücher eindeutig Kindergeschichten. Also trotz diesen ernsten Themen herrscht eine gewisse Leichtigkeit und am Ende wird natürlich alles wieder gut. Über allem steht dabei immer der Zusammenhalt der Familie, dass man alles zusammen durchsteht. Erinnert mich gerade so spontan ein bisschen so an Disney. Disney hat ja auch oft ernste Botschaften dahinter, aber es ist halt alles trotzdem sehr Kinder. Wie sagt man? Oh, hilf mir, das deutsche Wort. Für Kinder gemacht.
Ja, wobei ich finde, Disney ist da noch so noch ein bisschen kitschiger. Also ich finde,
ja, Tove
Jansson fehlt dieser, was heißt fehlt? Also es gibt nicht diesen Disney-Kitsch bei Tove Jansson, sondern ja, es ist schon durchaus ernst. Und ja. man weiß nicht so richtig, wie es ausgeht. Und ich finde, bei Disney hat man immer so dieses, ja, am Ende wird ja sowieso alles gut.
Ja, genau. Gut, bei den Mumins auch. Aber ich weiß, was du meinst.
Ja.
mit Kitsch ist halt, ja, Kitsch entspricht auch nicht dem Nordischen.
Nee.
Naturell, würde ich sagen. Genau.
Dadurch lassen sich die Bücher auch irgendwie im Erwachsenenalter noch ganz gut lesen, finde ich. Also die späteren Mumin-Geschichten, die so ab 1957 erschienen sind, die haben dann noch einen viel tieferen psychologischen Touch. Da geht es viel um Einsamkeit und innere Zwänge.
Ja, also wer von euch sträflicherweise noch nichts von den Mumins gesehen oder gehört oder gelesen hat, macht das direkt nach dieser Podcast-Folge. Ich zwinge euch. Sonst wird Mörkes Fluch euch treffen. Das wollt ihr nicht.
Ja. Und wer Mörke ist, das werdet ihr dann herausfinden. So oder
ja,
so, auf die andere
Weise. Ja, ich will nicht zu viel spoilern. Genau.
Ja, wobei ganz so drastisch will ich das jetzt vielleicht nicht ausdrücken. Aber euch entgeht definitiv etwas, wenn ihr die Mumins überspringt, sozusagen.
Ihr müsst auch noch nicht mal lesen, denn von den Mumins gibt es inzwischen alles. In den 90er Jahren kam eine Zeichentrickserie heraus und, was soll ich sagen, sie hat mein Leben geprägt. Mhm. Also hier in Finnland sagen ja alle so, die in den 90ern geboren sind, das ist so die Mumin-Generation. Wir sind damit aufgewachsen, aber auch die jetzigen Kleinkinder, die werden auch damit erzogen. Und das ist wirklich so ein Ding, das hat man total viel angeschaut und man hat auch wirklich viel von denen gelernt, hatte ich das Gefühl. Also weil da eben gerade so viele kleine Lebensweisheiten, sage ich mal, versteckt sind und weil sie aber auch das Gefühl vermitteln, dass jetzt wirklich die Welt auch gut ist und schön ist, aber nicht im übertriebenen Sinne, dass immer heile Welt ist, das auch nicht. Also ich glaube, sie hat da einen ganz guten Mittelmaß getroffen Und man ist mit den Büchern und mit der Serie aufgewachsen, aber in den 90ern kam halt gerade diese Serie raus. Mhm. Und ich zum Beispiel verbinde das auch immer damit, dass ich das mit der Schwester von meiner Oma, mit der wir sehr eng waren, immer angeschaut haben, mit meinen Großeltern teilweise und sowas. Ja, also das hat, also jeder, der in den 90ern geboren ist, ist damit aufgewachsen.
Ja. Ja, an die Serie kann ich mich auch teilweise erinnern, aber wie gesagt, ich habe sie nicht so speziell gesehen. Es gab aber tatsächlich auch vorher schon Verfilmungen, zum Beispiel, und das habe ich jetzt während der Recherche nochmal nachgeguckt, es gab 1959 und 1960 schon Folgen über die Mumins von der Augsburger Puppenkiste. Leute, das ist so, so niedlich, also teilweise noch in Schwarz-Weiß. Und das, also ihr könnt es bei YouTube mal nachschauen, da gibt es, glaube ich, teilweise sogar die ganzen Folgen. Oder vielleicht findet ihr noch alte DVDs von der Augsburger Puppenkiste. Also aus den späten 50ern, Anfang 60, die Mumienfiguren, so niedlich. Richtig, richtig schön.
Das ist mir jetzt neu.
Also ich hatte es auch nicht so auf dem Schirm. So ein bisschen sieht die Mumienfigur dann aus wie Urmel, aber
oh.
Aber Piccolo ist sehr nah dran an der Optik aus den Zeichentrickserien, die man dann später kennt.
Okay. Aber ja, was die meisten auf jeden Fall kennen dürften, ist eben diese Anime-Serie aus den 90ern. Wobei es zwischen 1969 und 1972 schon mal eine Anime-Serie gab.
Ja, apropos Anime. Wusstest du, dass die Mumins auch in Japan so beliebt sind? Also den internationalen Durchbruch hatten die Geschichten ja durch die Übersetzung ins Englische schon in den 50er Jahren erlebt. Aber durch die Anime-Serie in den 60ern erreichen sie auch in Japan Kultstatus. Es gibt in Japan sogar Mumin-Cafés, den Mumin-Valley-Park und zig Produkte.
Ich wusste es so halb. Also zum einen kann man sich's denken, weil Japan ja diese ganzen gezeichneten Sachen immer sehr hyped, ne? Also das kann ich mir schon gut vorstellen.
Ja, aber warum die Mumins? Also ich meine, Heidi und Biene Maya oder so, diese ganzen, oder Vicky kam ja auch irgendwie aus Japan.
Ja, naja, es fällt ja in die gleiche Kategorie eigentlich. Ja. So irgendwie Zeichentrick und Malen und da fahren die Japaner drauf ab. Das ist so das eine, warum ich es mir hätte denken können. Und das andere, du musst einmal nur durch Helsinki City laufen. Dann sammeln sich die Japaner vor den Muminläden, also das wäre so das andere, wo ich gedacht hätte, so ja, hätte ich mir denken können.
Ja.
Ja, und damit wären wir auch schon beim Thema Marketing. Es gibt von den Mumins wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Also ein Hit in jedem finnischen Haushalt sind die Mumintassen, die kennst du bestimmt auch, und die Muminteller. Und Leute, glaubt es mir, man findet sie in jeder Wohnung. Ihr werdet keine finnische Wohnung finden, wo es nicht mindestens eine dieser Tassen gibt oder Teller. Und es gibt Handtücher, Schlüsselanhänger, Bettbezüge, bis zu Teppichen. Es gibt wirklich
Profikuscheldecken.
Profikuscheldecken, genau. Dann hier auch mein riesen Oversize-Ding, was ich auch mal zeigen kann auf Social Media. Ich mach mal ein Reel noch dazu. Ja, okay, es gibt noch andere Kuscheldecken. Aber ich mach mal ein Reel dazu die Woche, wie das so aussieht. Wir haben ja auch ein bisschen was.
Ja. Ja, und also wie man sieht, die Vermarktung, die läuft ja auch richtig gut, ne? Die Leute geben echt ein Vermögen für diese ganzen Produkte aus. Also ich habe ja auch schon hin und wieder mal so geliebäugelt, wenn ich dann in Läden bin, aber denke mir so, oh, 25 Euro für eine Tasse.
Ja, billig ist nicht.
Ja, das stimmt. Aber das wurde tatsächlich auch schon von Tove Jansson selbst angestoßen, also in diesem großen Ausmaß wahrscheinlich noch nicht, aber sie hat sich schon früh dafür eingesetzt und auch dann hat sich das einfach über Jahrzehnte hinweg entwickelt. Und ein zentraler Akteur in diesem Prozess war die Firma Mumin Characters, die bis heute die Rechte an den Mumin-Figuren verwaltet. Ein weiterer wichtiger Partner in der Kommerzialisierung der Mumin-Marke ist die finnische Designerfirma, ja, spricht man es jetzt Arabia oder Arabia aus, mit vorne betont?
Arabia. Oder wie unsere, ich muss kurz einwerfen, wie unsere Besucher aus Amerika letzte Woche gesagt haben, sie waren bei Arabia.
Arabia.
Wo wart ihr?
Also die finnische Designerfirma Arabia, die mit ihren Mumin-Produkten auch große Erfolge erzielt. Also Stichwort Tassenteller und so, ne?
Ja, genau. Arabia ist sehr bekannt auch. Und es klingt jetzt alles total kapitalistisch und ja, es ist auch. Aber andererseits war das sehr klug von Tove Jansson und ihrem Bruder Lars Jansson, dass sie 1958 Moomin Characters Ltd. gegründet haben, um die Kontrolle über die Vermarktung der Moomin-Figuren zu behalten. Die Firma verwaltet alle Urheberrechte an den Moomins und lizenziert sie weltweit für Bücher, Serien, Merchandise, Themenparks und so weiter. Heute wird das Unternehmen übrigens von Sophia Jansson, der Nichte von Tove Jansson, geführt. Und die Firma hält strenge Kontrolle über die Qualität der Produkte und Lizenzen, um Tove Janssons ursprünglichen Stil und Werte zu bewahren. Sie engagiert sich auch in Sozial- und Umweltprojekten, um die Philosophie der Moomins, also Toleranz, Freiheit und Naturverbundenheit, in die Marke zu integrieren und unterstützt Künstler und Designprojekte, die den Geist der Moomin-Welt weitertragen.
Ja, und wir haben jetzt gehört, diese Moomin-Characters-Firma, die wurde ja gegründet, aber Arabia, diese bekannte finnische Keramikfirma, die gab es vorher schon.
Ja, die gibt es schon lange.
Aber auch die hat schon früh, nämlich auch in den 50er Jahren, mit der Produktion von Moomin-Geschirr begonnen. Und Sarah hat es gerade schon angesprochen, besonders diese Moomin-Tassen, die ab den 1990er Jahren verstärkt produziert wurden, haben sich echt zu so Sammlerstücken entwickelt und sind extrem beliebt. Und ja, wie gesagt, also Arabia arbeitet eng mit Moomin Characters zusammen und bringt dann regelmäßig limitierte Editionen raus, die weltweit Fans und Sammler begeistern. Sarah, wie stehen denn so deine Mumienaktien in der Hinsicht?
Ja, wie gesagt, ich glaube, ich mache dazu die Woche auf jeden Fall noch ein Reel. Ich habe das eine oder andere. Also ich habe auf jeden Fall diesen Oversized Pulli, diese Decke, wie auch immer man das nennen soll. Tassen haben wir, Teller haben wir, Servietten haben wir. Ansonsten gar nicht so viel mehr. Also ich kenne Leute, die haben, meine Schwester zum Beispiel, die hat da noch deutlich mehr. Ich war nie so der Moomin-Freak. Also ich habe die natürlich gemocht, aber ich war jetzt nicht so der Hardcore-Fan wie alle andere. Aber was soll ich sagen? Ihr Konzept läuft. Es läuft seit Jahren und es bricht auch nicht ein. Und jeder Tourist, der hier ist, verirrt sich auch in diese Läden. Und die Dinge, egal was, die verkaufen sich trotz nicht gerade niedrigen Preisen, die verkaufen sich. Ja, und wie sieht dein Moomin-Equipment in der Wohnung so aus? Wie bist du aufgestellt?
Sehr rudimentär, müsste ich jetzt sagen. Also, wie gesagt, ich hatte jetzt lange nicht so den Draht zu den Moomins, aber inzwischen hat sich so ein bisschen was angesammelt. Also, ich habe 2 oder 3 Keksausstecher. Das sind aber auch immer so Riesenkekse. Also, ich meine, so ein Mumintroll ist halt nicht so ganz klein, ne?
Ja.
Also, so 2, 3 Keksausstecher habe ich. Ich habe ein Schreibheft mit Mumin-Illustrationen, ein Handtuch und irgendwo. Ich suche ihn noch verzweifelt, der ist irgendwie verschütt gegangen, aber irgendwo muss er noch sein. Mein Snus-Mum-Regen-Reflektor für meinen Rucksack.
Was ist denn Snus-Mum-Regen? Ist es dieser Nuskomukonen?
Ja, genau der. Aber ich kann mir das finnische Wort nicht merken.
Okay. Ja, also Konstanze, da ist definitiv, das ist ja noch nichts. Also noch viel Luft da oben. Ich glaube, ich schicke dir mal eine Ladung oder so.
Also wenn du dich da mal ausgaben möchtest, bitte. Aber ja, also in der Theorie schon. Und jedes Mal denke ich mir auch, ah, die Tassen und so, die sind schon schön. Also meine Schwester, die war ja auch in Finnland und die hat auch inzwischen so eine ganz gute Mumintassensammlung. Ich liebe sie auch und jedes Mal denke ich mir, oh, ist das schön. Aber in meinem Küchenschrank ist halt leider nicht mehr so viel Luft nach oben. Und letztendlich komme ich mit meinem Geschirr ja auch ganz gut aus. Aber machen wir nochmal einen Themenwechsel, also weg von den ganzen Tassen. Du warst doch bestimmt auch schon in diesem Mumin-Freizeitpark, oder?
Ja, Mumimaailma in Naantali, in der Nähe von Turku. War ich. Ich glaube, im Sommer 2023. Ist auf jeden Fall richtig süß. Also ist mit, vor allem, wer Kinder hat, ne, ist es halt, glaube ich, so der Renner. Wir sind dann auch mit meinen Neffen hingegangen. Mit meinem Neffe, damals auch einer. Ja, und war richtig cool. Also dann gibt es natürlich auch, also es gibt das Moomin-Haus, das einmal dort aufgestellt ist. Da kann man dann wirklich reingehen und hochgehen, hochspazieren. Dann gibt es von sehr vielen Figuren eben in Lebensgröße laufen da halt die Figuren rum. Also es ist halt irgendwer als Big Gummy oder Mumimama verkleidet oder was auch immer. Das ist mit Kindern dann auch immer richtig toll. Dann gibt es massenweise überteuertes Essen. So ein Eis für 10 Euro und so. Nein. Ja. Aber das ist auf jeden Fall dort ja auch wieder nicht günstig. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, da mal hinzugehen. Also ich fand es als Erwachsene auch cool, das mal gesehen zu haben.
Hm.
Ja.
Erinnert mich von der Erzählung jetzt so ein bisschen an Astrid Lindgrens Welt. In Schweden ist das so vergleichbar.
Ja, auf jeden Fall, würde ich schon sagen.
Das hat mir als Erwachsene dann auch gut gefallen. Also als Kind fand ich super und als Erwachsene fand ich es aber auch irgendwie nett.
Ja, ich aber auch.
Weil sich dann nochmal viel verändert hat auch.
Ja.
Genau, aber wir hatten es gerade schon gesagt, Japan fährt auch voll auf die Mumins ab und es gibt auch in Japan Mumin-Parks. Zwei sogar. Ja. Also es gibt einen so eine Art Freizeitpark und das andere ist dann mehr irgendwie so ein Familiendorf-Parkanlage, wo man dann irgendwie picknicken kann oder so. Das ist dann so im Mumin-Style. Aber wenn wir jetzt nicht bis nach Fernasien reisen wollen, um Mumins zu erleben, wie gesagt, in Naantali und in Tampere gibt es noch das größte Mumin-Museum. Und da könnt ihr zum Beispiel auch 400 Originalzeichnungen von Tove Jansson anschauen.
Ah, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass es das dort gibt. Da muss ich ja auch nochmal hin.
Ja. Wie weit ist das von Helsinki weg?
2 Stunden.
Ah, das geht ja.
Kann man machen. Yes.
Ja. Also nach Finnland ist, wie gesagt, Japan der zweitgrößte Markt für die Mumins. Ob Tove Jansson das damals im Winterkrieg geahnt hat, dass ihre Mumin-Familie eines Tages so ein Exportschlager werden würde?
I doubt it. Ja, also generell, so wenn man das jetzt mal neutral betrachtet, habe ich mir schon öfter gedacht, so krass, so Trolle irgendwie zu so einem Weltkassenschlager werden. Aber auf der anderen Seite, also gut, hätte von Harry Potter am Anfang wahrscheinlich die ersten Leute hätten es auch nicht gedacht. Also es ist, manchmal wird man dann doch überrascht. Das sind jetzt auf den ersten Blick jetzt auch nicht gerade Wesen, mit denen man sich immer super identifizieren kann. Also ich glaube, man muss es so ein bisschen erst mal anschauen und die Charaktere kennenlernen, um sich dann eben doch mit ihnen zu identifizieren. Ich glaube übrigens, dass das auch ein Trick von Tove Jansson, oder was heißt Trick, oder ob sie das, ich nehme an oder kann mir vorstellen, dass sie das bewusst so gemacht hat, dass sie so viele unterschiedliche Figuren reingebracht hat und jeder hat ja wirklich einen ganz eigenen Charakter, dass sich jeder Mensch auf der Welt so gefühlt mit einem von diesen Charakteren identifizieren kann. Und deswegen ist das, glaube ich, auch so beliebt. Also das habe ich jetzt nirgends gelesen, das ist jetzt meine Theorie, weil ich in Finnland eben auch jeden kenne, der sagt, also von den Mumins, das bin ich. Und dann sagt der Nächste, nee, das bin ich. Und dann sagt der Nächste, ich bin das. Also jeder findet zu einer dieser Figuren einen Bezug. Und ich glaube, das ist auch irgendwie Trick 17, dass es dann alle mögen.
Ja.
Kann ich mir vorstellen.
Ja, ja, das ist auch einfach schön.
Ja, total. Genau, und ihre Geschichten funktionieren auch immer noch heute. Also es ist wirklich so, wenn es einem nicht gut geht, macht man sich einen Tee oder einen Kakao oder was auch immer. Und in der Mumintasse natürlich. Und guckt ein paar Folgen Mumins an und alles erscheint in einem ganz anderen Licht. Und das ist echt so. Also das habe ich mit meinem Freund auch schon gesagt. Wir sind beide über 30 und wir gucken das trotzdem noch sonntags manchmal zum Frühstück. Und denken so, oh, das hat echt so eine heilende Wirkung. So ganz ehrlich, die Welt geht teilweise draußen unter, wenn du die Nachrichten aufmachst. Mhm. Und du willst einfach mal so 20 Minuten entfliehen. Du willst einfach mal, dass für 20 Minuten alles gut ist. Du willst deine ganzen Probleme vergessen. Es ist wirklich so. Also da sage ich jetzt auch nicht nur so, das hat wirklich immer so diesen Alles-ist-gut-Effekt und alles wird auch wieder gut und irgendwie auch einen sehr tröstenden Effekt.
Mhm. Und was mir jetzt gerade so spontan einfällt, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber es kommt mir jetzt gerade echt so, wenn man sich die Mumins anguckt, was ich sehr heilsam finde, also gerade vielleicht auch in unserer heutigen Welt und was so gezeigt wird, dass das jetzt nicht so normativ schöne Körper sind, sage ich mal. Also die Mumin-Trolle, die sind ja also ja, so ein bisschen Nilpferd-mäßig, also eher Oversize. Ne? Und das finde ich, glaube ich, total schön, dass da so Körperlichkeit gar keine Rolle spielt. Also hat man ja viel auch in Kinderserien, dass es jetzt nicht so explizit angesprochen wird, aber man sieht sonst eher so schlanke und irgendwie hübsche Figuren.
Ich sag nochmal Disney.
Richtig, ne? Guckt euch die Prinzessin an, alle schlank und blond und blauäugig und wunderschön.
Genau.
Nein, nicht alle. Ich glaube, Belle hat dunkle Haare und stimmt, ja gut, Schneewittchen hat auch schwarze
Haare. Trotzdem alle schlank und hübsch.
Aber alle so schlank und rank. Ne? Und die Mumins, die sind so ein bisschen, ja, behäbig vielleicht. Also so ein bisschen kugelig.
Genau.
Und das finde ich sehr, sehr süß.
Ja, Oberflächlichkeit ist kein Thema der Mumins, um es anders auszudrücken. Also das ist wirklich, ja, weit davon entfernt. Und es wird eben der Fokus auf die innerlichen Werte gelegt, kann man so sagen. Es ist wirklich der Charakter und die Persönlichkeit der Figuren stehen im Vordergrund.
Ja.
Und eben, jetzt wo du das Optische ausgesprochen hast, und dieses klassische, diese klassische, das klassische Schönheitsideal wird dort ja absolut nicht vertreten. Aber jede Figur hat ist optisch auffällig. Also so wie Nusgemuggen jetzt mit seinem Hut und seiner, hier, wie heißt das, Mundharmonika oder was auch immer.
Genau, Mundharmonika. Da
genau,
und dann diese Pfeife Stiefel. Hat er, ne?
Ja. Ja, genau. Ja, wobei die Pfeife, ich weiß gar nicht, hat er dich in der Serie, hat er die, glaube ich, gar nicht. Nur auf irgendwelchen Tassen und so. Weiß ich nicht. Kann auch sein, dass er die hat. Egal, aber auch dann diese braunen Stiefel und dann dieses lange Dingsbums, diesen Mantel, den er anhat. Und Bikumi mit ihrem roten Kleidchen und dieser Schleife da am Hals. Also es ist ja trotzdem, ja. Jeder ist optisch auffällig. Mumimama mit ihrer Schürze immer und ihrer Handtasche. Und irgendwo wird da, finde ich, trotzdem das so vermittelt, dass du sein sollst, wer du halt bist, auch wenn du anders aussiehst als die anderen oder rausstichst aus der Masse, was sie ja alle nun mal tun.
Ja.
Sowohl optisch als auch durch die Persönlichkeit. Und das ist ja eigentlich was total Gutes.
Ja.
Wusstest du übrigens, dass Tove Jansson lesbisch war und die hat das damals auch, also das war ja zu den damaligen Zeiten noch nicht, wurde ja noch nicht so nach außen getragen mit Sexualität und so weiter. Und sie hat das dann aber quasi, sag ich mal, als eine der Mutigen gemacht. Also stand dann auch dazu und war, das war für die Zeit ja damals echt selten. Also, ja.
Also Wissen, ich wusste es jetzt nicht so aktiv, bevor ich jetzt gerade noch mal was über sie nachgelesen habe. Also sie hatte ja, haben wir gerade auch schon erwähnt, sie hatte den einen oder anderen männlichen Partner, aber jetzt bis, ich glaube, Ende der 50er oder seit den 60ern, bis zu ihrem Tod oder so, hat sie da mit einer Frau zusammengelebt.
Ja, und, genau.
Ja. Aber also überrascht mich jetzt so bei ihrer Persönlichkeit nicht, dass sie dann auch das öffentlich gelebt hat, mehr oder weniger, oder dass sie dazu gestanden hat.
Eine mutige Frau, glaube ich, in jeder Hinsicht.
Auf jeden Fall, ja.
Die sich nicht versteckt hat. Tja, damals wieder. Den Mutigen gehört die Welt.
Und
zack, bist du Millionär.
Ja.
Genau.
So, und für alle, die jetzt noch nicht so richtig verstanden haben, worum es ging um die Mumins. Leute, lest diese Bücher, guckt euch die Serie an, beschäftigt euch mit den Mumins.
Ja.
Sie sind toll.
Wirklich, auf jeden Fall.
Fassen wir diese Folge in einem Satz zusammen. Guckt euch die Mumins an.
Ja, auf jeden Fall. Aber so während Schweden eben in diesem Astrid Lindgren, in dieser Astrid Lindgren-Welt lebt, haben die Mumins eben Finnland sehr geprägt. Also Astrid Lindgren in Schweden, die Mumins in Tove Jansson in Finnland. Und ja, es ist schon etwas sehr, man kann schon sagen, identitätsprägend gewesen in Finnland, die Mumins. Definitiv. Und ist es immer noch.
Ja, eines Tages gucke ich mir vielleicht auch nochmal das Mumin-Land an.
Auf jeden Fall. Kann ich empfehlen.
Und ich wollte die Bücher auf jeden Fall weiterlesen. Also das erste Buch, das habe ich gelesen. Aber die haben auch so ein schönes Format. Und wenn ich demnächst in Schweden bin oder wenn ich nochmal eine schwedische Buchbestellung mache, dann gibt es auch das nächste Mumin-Buch.
Ja.
Aber auf Schwedisch.
Ich kann alles empfehlen. Von den Büchern über die Serien bis zu den Tassen und Tellern. Gönnt euch, schaut euch an.
Ja.
Also, und dann lasst uns am besten Bescheid wissen, wer eure Lieblingsfigur ist und mit wem ihr euch so identifiziert. Gibt ja noch ein paar andere außer Nusgamuggen und Bikumi.
Genau, und wenn ihr irgendwie Mumin-Merchandise habt, dann verlinkt das gerne meinen Stories und sagt uns Bescheid. Wir sind da sehr neugierig, was ihr so habt.
Und ja, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über ein Abo und wenn ihr die Folge bewertet. Und ansonsten findet ihr uns auf www.nordic-way.eu. Da findet ihr auch unsere laufenden Kurse und die beginnenden Kurse im März und April, unsere Frühlingskurse. Und könnt ihr dann vielleicht auch bald schon Mumins auf Finnisch oder Schwedisch anschauen.
Jo.
Was hat Norwegen eigentlich? Hat Norwegen auch so ein, also sowas wie Astrid Lindgren oder Tove Jansson? Weiß ich nicht. Aber kam mir gerade spontan.
Wahrscheinlich müsste ich jetzt irgendwas wissen und ich weiß es aber gerade nicht. Das finden wir heraus. Oder wenn ihr es wisst, schreibt uns, wenn ihr sagt, ihr müsst mal eine Folge machen über.
Ja.
Dann sagt uns Bescheid.
Ja.
Am Ende haben wir den größten norwegischen Exportschlager überhaupt nicht mitbekommen.
Nein, warum hättest du es wissen müssen? Du bist weder norwegische Dozentin noch hast du dort gelebt. Hättest du ja nicht wissen müssen. War es nur meine das Frage, ob du es zufällig weißt.
Nee, ich weiß es gerade nicht.
Ich auch nicht. Okay, sorry. Egal. Moments reichen auch.
Genau, wir machen uns jetzt die Welt schön. Wir tauchen ab ins Momental und wir sehen uns im nächsten Schwedisch oder Finnisch oder Norwegisch oder Dänisch Kurs.
Genau.
Und wir hören uns nächste Woche.
Ja, bis dann.
Hey, bye.